Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, zu einer neuen Folge hier im Franchise-Universum-Podcast. Heute zum Thema Rekrutierungsprozess und zwar am konkreten Beispiel. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Jakob Hartmann hier vor Ort ist. Oder was heißt vor Ort? Digital vor Ort, kann man sagen, lieber Jakob. Ich freue mich, dass du dabei bist. Von Martha. Ihr macht Pflegedienstvermittlung, gehen wir gleich bestimmt noch ein bisschen näher drauf ein. Oder was heißt Pflege, häusliche Pflegevermittlung, Pflegekräftevermittlung, gehen wir noch genauer ein. Ihr seid ein junges System und seit 2024 echt gut gestartet mit der Expansion. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns unterhalten über euren Rekrutierungsprozess, wie ihr das aufgesetzt habt und was ihr in eurem ersten Jahr mit am Ende 40 Partnern, die ihr gewonnen habt, was ihr daraus gelernt habt. Lieber Jakob, herzlich willkommen.
Steffen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und freue mich heute mit dir über den Rekrutierungsprozess zu sprechen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Cool, ja, lass uns doch direkt einsteigen. Ich würde mal sagen, wir reißen jetzt erstmal grob mal an, worum es bei euch geht, damit man euren Rekrutierungsprozess besser versteht. Ich habe es ja eben schon angedeutet, du darfst es sehr gerne ergänzen. Es geht um Pflege, es geht um häusliche Pflege. Und ihr, beziehungsweise eure Franchise-Partner und Partnerinnen, die sind spezialisiert auf die Vermittlung dieser Pflegekräfte, das Senioren eben von zu Hause ihre Pflege bekommen können, die sie gebrauchen können. Das ist der Kern eures Geschäfts mit dem Vorteil für die Franchise-Partner, dass der Einstieg in euer Franchise-System recht niedrigschwellig ist. Man braucht nicht unendlich viel Eigenkapital, unter 5.000 Euro. Man braucht keine Räumlichkeiten wie ein Fitnessstudio oder ein Restaurant oder ein Ladengeschäft, das man dann auch noch ausstatten muss. Das heißt, die Gesamtinvestition ist überschaubar, sondern man vermittelt halt Computer, Telefon, Auto, würde ich mal vermuten, sind die Sachen, die man braucht. Und am Ende ist man dann eben tätig und kann auch selber entscheiden, ob man in Teilzeit oder im Hauptberuf starten möchte. Also auch da ist eine hohe Flexibilität, was insgesamt die Einstiegshürden nicht allzu hoch macht, aber die Rekrutierung nicht zwingend immer viel einfacher macht, weil man muss ja auch die richtigen und passenden Partner finden. Magst du da noch was zu ergänzen, um Martha den richtigen Rahmen zu geben?
Sehr gerne. Also Steffen, absolut richtig. Dieser Überblick über unser Franchise-System mit dem Ansatz, eben diese 24-Stunden-Betreuung, die Vermittlung der 24-Stunden-Betreuungskräfte transparenter und fairer zu machen, eben aber auch zu digitalisieren. Und damit sind wir eben auch in Deutschland, wenn nicht die einzige Plattform, die in einer solchen Form mit so einem Matchmaking-Prozess die Vermittlung von Betreuungskräften anbietet. Und das ist eins unserer Alleinstellungsmerkmale und Merkmale und warum auch viele sagen, das finden sie interessant, das ist ein innovatives System.
Jetzt lass uns mal gucken. Also ihr seid ja als Franchise-System noch sehr jung. Ihr habt zwar Ende 2023 im Grunde so grob den Rahmen gesteckt, den Startpunkt gesteckt und seit 2024 dann wirklich losgelaufen im Sinne von, ihr habt euch als Franchise-System dargestellt und habt, so habe ich es im Vorgespräch rausgehört, das erste halbe Jahr viel experimentiert und Erfahrung gesammelt und seit im zweiten halben Jahr dann stärker in die Expansion gegangen, konntet das Ganze besser skalieren. Und erste Frage jetzt wäre natürlich, auch wenn wir uns auf den Rekrutierungsprozess, auf die Konvertierung der Franchise-Partner konzentrieren wollen, auf welchen Kanälen, abseits des Franchise-Portal, das ich nun kenne, sucht ihr so grundsätzlich nach Partnern? Was sind so eure Akquisewege, um, nochmal zur Erinnerung, vor dem Hintergrund des relativ niedrigschwelligen Einstiegs passende Kandidaten zu finden und auch nicht zu viele unpassende Kandidaten sich mit beschäftigen zu müssen?
Also da gibt es zwei Dimensionen im Grunde, wie man, auch wenn man jetzt nicht so ein großes Team hat, wir sind ja ein junges und damit auch nicht ein kleines Unternehmen, wir haben eben nicht so ein großes Vertriebsteam und genau wie du eben sagtest, wir müssen gucken, dass wir unsere Ressourcen eben auf die Partner bündeln, die dann letztendlich ernsthaftes Interesse haben, mit uns zu arbeiten. Das heißt, wir haben ganz zu Anfang natürlich viel auf das Franchise-Portal gesetzt, aber auch auf andere ähnliche Portale, die letztendlich aber nicht so erfolgreich waren. Wir haben auf Kanäle gesetzt, wo wir letztendlich nicht so ein hohes Budget einbringen mussten. Also keine Performance-Kanäle wie beispielsweise Social Media oder Google, das haben wir fast gar nicht genutzt, sondern wir haben viel Cold Outreach gemacht über LinkedIn beispielsweise. Wir haben geschaut, dass wir mit Unternehmen in dem Bereich, die beispielsweise Datenbanken haben, mit potenziellen Franchise-Nehmern, mit Newsletter-Kampagnen arbeiten oder Ähnlichem. Und das hat sehr gut funktioniert am Anfang. Das kann aber auch einerseits darauf zurückzuführen sein, dass wir relativ neu waren und deswegen waren viele eben interessiert daran, mal zu hören, worum es da geht. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Nachfrage am Anfang, als wir das Franchise-System eben gelauncht haben gehabt. Und nach einer gewissen Zeit haben wir dann gesehen, okay, wir müssen auch auf diese Performance-Kanäle gehen. Wir müssen auch ein gewisses Budget in die Hand nehmen, um auch Nachfrage zu generieren. Da gibt es ja verschiedenste Wege. Ich sag mal, der Klassiker ist ja jemand, der schon mit dem Gedanken spielt, seit längerem sich selbstständig zu machen. Das war auch unser Thema, was wir genutzt haben, eben um auf Meta, auf Google dann letztendlich entsprechende Ads dann auszuspielen. Und das hat sich dann auch entwickelt. Wir haben verschiedenste Ansätze getestet. Wir haben sehr schnell getestet vor allem. Also wir haben immer unsere Leadpreise getrackt. Wir haben geguckt, funktioniert ein Creative, was wir nutzen, oder funktioniert es nicht, und haben das dann auch relativ schnell ersetzt. Das kann man sich vorstellen, eigentlich ein Creative war nicht länger als eine Woche meistens ausgespielt, und dann haben wir das ersetzt, ne? Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Content produziert, ne? Da muss man sich drauf einstellen, wenn man das macht. Und was wir dann in der zweiten Phase gemacht haben, ja, wir haben mit statischen Creatives gearbeitet, hauptsächlich, dass wir dann angefangen haben, Videos zu produzieren und Reels auszuspielen, beispielsweise auf Meta, um zwei Zwecke eigentlich zu verfolgen. Das eine war eher so ein Content, der den potenziellen Franchise-Nehmer eben darüber informiert hat, was wir machen, was ist der Pflegemarkt, wie schnell wächst der, wie kann man sich da einbringen, was ist überhaupt die 24-Stunden-Betreuung, also eher so ein educational Content. Und die zweite Dimension war dann Reels, die letztendlich darauf gesetzt haben, auch Leads zu generieren und dann entsprechend zu konvertieren. Und da haben eben jetzt beispielsweise Anfang des Jahres, kann man ja auch mal mit aufnehmen, viele haben da irgendwie neue Neujahrsvorsätze und möchten sich vielleicht selbstständig machen, brauchen jetzt nur noch den Impuls. Das haben wir genutzt. Wir haben auch mal den Alltag von so einem Franchise-Partner einfach mitverfolgt und haben das in einem kurzen Video zusammengeschnitten, damit man eben auch mal einen Eindruck davon hat, wie läuft das Ganze überhaupt ab? Ist das was für mich?
Hat er das selber gemacht mit dem Handy? Also hat er selber sich selber verfolgt oder seid ihr richtig hingefahren und habt draufgehalten?
Nee, wir haben das richtig produziert tatsächlich. Wir haben draufgehalten, wir haben den Partner eben begleitet und dann aus diesen verschiedenen Alltagssituationen eben dann dieses Video zusammengeschnitten.
Sehr cool.
Und das ist tatsächlich auch was sehr gut funktioniert und wo viele dann auch gut informiert einfach schon in den Prozess reinstarten, weil sie wissen, es geht um diese konkrete Aufgabe, die wir eben in dem Video beschreiben. In dem zweiten Schritt, wenn wir dann zur Vorqualifizierung oder ich sag mal Vorqualifizierung Light kommen, da hatten wir noch gar keinen Kontakt mit dem Lead. Wir qualifizieren aber sehr hart vor auf unsere Kriterien. Das heißt, wir haben im Grunde vier Kriterien, die erfüllt werden müssen. Das ist eben einmal die finanzielle Voraussetzung, das ist, dass man eben sehr gutes oder Deutsch auf sehr gutem Niveau spricht. Das ist wichtig, um eben dieses komplexe Thema der Pflege, das ist was, wo sich eben Menschen über viele Jahre reinfinden müssen, das auch vernünftig vermitteln zu können.
Bürokratie wahrscheinlich, ne? Bewältigung.
Genau, richtig. Also das sind, da spielen ja viele, viele Fachausdrücke eine Rolle und da muss man eben diese Voraussetzungen mitbringen. Und letztendlich ist es dann auch die Lust auf Selbstständigkeit. Man muss wissen, dass man sich eben selbstständig macht damit und die grundsätzliche Idee, auch im Pflegemarkt aktiv zu sein. Das kann ja sehr vielfältig sein. Manche wissen nicht genau, was das bedeutet, aber dass man grundsätzlich eben Interesse daran hat, mit pflegebedürftigen Menschen auch Kontakt zu haben. Und auf Basis dieser Kriterien sortieren wir unmittelbar aus in unserem Funnel und letztendlich landen auch nur die Partner bei uns, die ja eben diese Kriterien erfüllen, finanzielle Voraussetzungen und das, was ich eben beschrieben habe.
Das heißt, das, was ich, glaube ich, raushöre, ist, dass ihr nicht so ein ganz normales, klassisches Anfrageformular benutzt, wo man einfach nur seine Kontaktdaten einträgt, sondern ihr benutzt genau diese Funnel-Denke. Ihr versucht Schritt für Schritt ein paar Infos rauszuholen, inklusive der Kontaktdaten, aber eben auch die Fragen beantwortet zu bekommen, schon vorher digital während der Anfrage, ob eure K.O.-Kriterien erfüllt werden oder eben nicht erfüllt werden.
Ne? Richtig, genau. Und das macht dann auch die Vorqualifizierung einfacher. Da muss man noch mal ein bisschen genauer nachfragen vielleicht, wie verhält sich mit den einzelnen Punkten. Aber im Groben ist es eigentlich schon erledigt.
Nehmt ihr trotzdem Kontakt auf zu allen, die reinkommen, selbst wenn sie vermeintlich nicht passend sind aufgrund ihrer Antworten?
Das machen wir aktuell noch nicht. Das wäre aber unser nächster Schritt tatsächlich. Also sehr guter Punkt. Kapazitätsbedingt war uns das nicht möglich. Jetzt ist das Team gewachsen. Jetzt können wir auch sagen, ja, vielleicht passt ein Kriterium nicht, was letztendlich ein potenzieller Franchise-Nehmer nicht erfüllt. Da können wir dann nochmal Kontakt aufnehmen und gegebenenfalls beraten. Es gibt ja auch, was die Finanzierung des Staats angeht, Finanzierungsmöglichkeiten, die man nutzen kann. Das heißt, dahingehend das Ganze nochmal auszubauen und dann entsprechend auch den Interessentenkreis dann zu vergrößern.
Ja, also an der Stelle vielleicht sei angemerkt, wir starten gerade das, was ich auf der Franchise Expo schon mit einigen Franchisegebern besprochen habe, eine Kooperation mit Raul Radeke von Selbstständigkeit.de, um genau diese staatliche Förderung mit in den Prozess schon am Anfang einzubauen, dass Leute über sogenannte AVGS-Maßnahmen sich informieren können. AVGS ist die Förderung oder die Vergabe von Coaching-Gutscheinen durch die Agentur für Arbeit und Gründungszuschuss bis zu Pi mal Daumen 20.000 Euro. Und der Gedanke ist einfach, euch Franchise-Gebern, Franchise-Managern Kandidaten an die Hand geben zu können, die schlauer sind in Anführungsstrichen, das heißt also durch das Coaching mehr Gründungswissen mitbringen und gleichzeitig etwas mehr Kapital haben. Also wir gehen in die gleiche Kerbe sozusagen rein und gerade bei euch wird das, glaube ich, gut passen, weil es ein eher niedrigschwelliges Franchise-System ist für den Eintritt. Man braucht keine horrenden Summen. Das heißt, wenn ich dann Gründungszuschuss bekomme von 20.000 Euro oder sagen wir mal auch nur 15.000 Euro, für die ersten Monate, der Gründungszuschuss ist dafür gedacht, dass die Lebenshaltungskosten gedeckt werden. Aber dann kann ich mein Ersparnis halt in den Aufbau des Unternehmens dann reinsetzen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Also da wird auch bei uns im Franchise-Portal noch was kommen. Wir haben so die ersten Gehversuche und Vermittlungen gemacht zu Selbstständigkeit.de, die das Coaching dann machen. Aber mit Blick auf Franchise und auch mit Blick auf den Franchise-Geber, der im Zweifelsfall schon angefragt wurde in dem Moment oder noch angefragt wird. Dann also die Kandidaten verlieren sozusagen den Bezug zur Franchise-Marke nicht auf dem Weg dahin. Das nur mal rein erzählt, dass wir da gerade, das ist ein ganz akutes Thema, gestern oder vorgestern ist so ein Overlay, also so eine Fläche oberhalb der eigentlichen Internetseite gestartet, die aufpoppt mit genau diesem Hinweis, dass es da Möglichkeiten gibt, Coaching und Gründungszuschuss zu kriegen. Also spannend, dass ihr das gerade auch anvisiert, dass das für euch eine Erleichterung sein kann, gerade was das K.O.-Kriterium Kapital angeht, ne?
Absolut. Und es ist witzig, dass du das sagst, weil wir uns teilweise auch damit beschäftigt haben, mit genau dem gleichen Thema und auch sehen, dass das großes Potenzial hat. Man muss es vernünftig aufgleisen und verstehen, wie es funktioniert. Und dementsprechend haben wir das erstmal so ein bisschen aus dem Fokus genommen, aber umso besser, dass ihr das nochmal aufgegriffen habt.
Ja, also es geht sehr einfach. Können wir uns gerne auch außerhalb des Podcasts nochmal intensiver drüber unterhalten. Durch die Kooperation Selbstständigkeit.de ist der Bildungsträger und macht den ganzen bürokratischen Aufwand, den man in der Zusammenarbeit mit Agentur für Arbeit halt hat, Das alles liegt bei denen, die Audits, diese Überprüfung und so weiter. Und ja, und da gehen im Grunde die Kandidaten hin. Es wird die Förderfähigkeit geguckt und dann wird geguckt, was brauchst du, um dich selbstständig zu machen, Klammer auf, mit diesem Franchise-System, wo der Franchisegeber ja auch Sachen übernimmt im Onboarding. Ne? Der macht dich vielleicht schlau über Buchhaltung oder so. Das können wir ein bisschen zur Seite legen. Da wird der Kandidat dann schlau gemacht für dieses Buchhaltungssystem, das in diesem Franchise-System genutzt wird. Und insofern ist da, glaube ich, die Hürde auch für Franchise-Systeme sehr gering, um einfach Kandidaten zu kriegen, die ein bisschen mehr Geld beispielsweise mitbringen. Ja, also können wir uns separat drüber unterhalten. Auch ihr, die ihr da draußen zuhört, falls da irgendwie etwas in die Richtung Thema ist, sehr gerne. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt ein Lead erhalten. Ihr habt 3, 4 K.O.-Kriterien schon mal abgeklopft und kommt jetzt in die Situation, dass ihr irgendwie Kontakt aufnehmen müsst zu diesem Kandidaten, müsst, wollt. Wie geht ihr vor? Ruft ihr direkt an, schreibt ihr eine Mail, fordert ihr erstmal einen Lebenslauf an? Was ist so der allererste Step und wie schnell seid ihr? Denn an der Stelle das häufigste Feedback, was wir von Franchise-Interessenten bekommen, nachdem sie eine Anfrage gestellt haben, der Franchise-Geber hat sich nicht gemeldet. Nach einer Woche oder zwei kriegen wir das Feedback dann. Das ist das häufigste Feedback. Da würde mich auch interessieren, wie geht ihr damit um? Wie schnell seid ihr und was macht ihr konkret?
Ja, also ich glaube, Schnelligkeit ist extrem wichtig in dem ganzen Kontext und das kann ich auch gut nachvollziehen, wenn man sich mit so einer Idee beschäftigt und man hat letztendlich den Schritt unternommen und hat sich angemeldet, hat das Infopaket angefordert, dann will man natürlich auch schnell ein Gespräch oder eine Rückmeldung erhalten. Und das ist natürlich bei den Franchise-Nehmern genauso wichtig wie bei unseren Endkunden. Also da versuchen wir auch so schnell wie möglich zu sein. Das heißt, wir rufen taggleich an, wenn bei uns ein Lead reinkommt. Meistens am Vormittag findet dann der erste Anwaltversuch statt und wir schauen, dass wir diesen diesen Lead, diesen potenziellen Partner dann letztendlich auch erreichen und schon mal so ein Qualifizierungsgespräch führen können. Das dauert dann meistens nicht länger als 15, 20 Minuten. Das kann aber auch länger dauern. Es gibt dann viele, die schon Fragen mitgebracht haben. Manchmal müssen wir die dann aber auch auf ein weiteres Gespräch vertagen. Aber letzten Endes ist Schnelligkeit extrem wichtig. Und wenn wir den Lead erreichen, dann, wie gesagt, findet dieses Telefonat statt. Wenn wir ihn nicht erreichen, schicken wir erstmal eine E-Mail raus. Da gibt es dann weitere Infos nochmal zu uns. Da gibt es die Aufforderung, auch einen Termin bei uns zu buchen. Da kann man sich dann letztendlich über Calendly oder ein anderes Terminbuchungstool dann die Termine bei uns buchen. Und das tun dann tatsächlich auch viele. Und das ist tatsächlich aber auch für uns ein Schritt, wenn wir jemanden nicht erreichen, also wir machen bis zu 8 Anwahlversuche.
8 Stück, wow.
Ach, genau. In einem Zeitraum von 2 Wochen. Es kann sein, dass jemand aufgrund von persönlichen Umständen oder Krankheit oder wie auch immer vielleicht nicht ans Telefon gehen kann. Das wäre schade, wenn wir den dann außen vor lassen, ohne zumindest eine Information darüber zu haben, warum es vielleicht zu dem Zeitpunkt jetzt nicht passen kann und wir das Gespräch irgendwie nochmal zu einem anderen Zeitpunkt aufnehmen. Ja, wir versuchen tatsächlich einen telefonischen Kontakt möglichst herzustellen. Ansonsten per E-Mail, da gibt es mehrere E-Mails, die dann von unserer Seite rausgehen. Das sind tatsächlich nicht so viele E-Mails wie Anwahlversuche. Also wir versenden 4 E-Mails. Die letzte E-Mail mit einer letzten Aufforderung und der Information, dass die Anfrage dann eben auch geschlossen wird. Wir diesen Kontakt nicht weiter verfolgen. Bei vielen klappt es dann aber und wir kriegen zumindest eine Information darüber, wie es weitergeht. Die werden auch innerhalb dieser 2 Wochen rausgeschickt. Ja, Ende der 2. Woche dann eben diese Information, dass die Anfrage geschlossen wird. Das ist so der klassische Prozess bei uns.
Du sagtest, dass der Online-Kalender, Calendly oder wie sie alle heißen, bei euch ist es dann offensichtlich Calendly, dass der ganz gut funktioniert bei denen, die eine E-Mail kriegen. Ich habe von Franchise-Gebern auch anderes gehört. Hast du eine Idee, ob ihr irgendwas Besonderes in die Mail reingeschrieben habt, besonders gestaltet habt, eine besondere Argumentation habt, dass das bei euch ganz gut als Weg funktioniert? Hast du da irgendeinen Kniff, der dir bewusst wäre? Manchmal ist es ja auch unbewusst.
Also ich glaube, es liegt zum einen an unserer Vorqualifizierung, dass wir tatsächlich nur diejenigen durch den Funnel lassen, die auch tatsächlich Interesse haben, dass wir dann aber auch relativ schnell sind, diese E-Mail rauszuschicken. Das heißt, ich kann es natürlich natürlich auch nachvollziehen. Viele informieren sich bei unterschiedlichsten Systemen und manchmal wissen manche auch gar nicht mehr, dass sie bei uns angefragt haben. Und dann ist es eben umso wichtiger, dass man sich hervorhebt. Wir versuchen natürlich, das Layout von diesen E-Mails möglichst übersichtlich zu gestalten und dann auch mit einem großen Call-to-Action-Button in der Mitte der E-Mail diesen Link zu platzieren, dass eben ja der Fokus darauf liegt, man solle sich doch jetzt einen Termin buchen, wenn man dann tatsächlich Interesse daran hat. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut.
Und ich vermute, es ist die eine und einzige Handlungsaufforderung in dieser E-Mail, oder?
Genau. Das ist so die goldene Regel, tatsächlich ja auch im Marketing-Kontext, dass man möglichst nur einen Call to Action pro Seite hat, um eben auch nicht von dem ja, Hauptziel dann abzulenken. Und das verfolgen wir eben auch. Das heißt, das ist der einzige Button in dieser E-Mail.
Heißt das auch, dass dort in der Mail keine Anhänge drin sind, die er durchblättern kann, PDFs, Infobroschüre oder ähnliches, sondern es ist einfach das E-Mail-Textanschreiben mit dem großen dicken Button. Ist das richtig?
Es gibt aktuell ein PDF dazu. Das ist im Anhang, ist im Grunde das gleiche PDF, was auch im Franchise-Portal abgerufen werden kann und dann als Infopaket erhalten wird. Manche sehen das, gucken sich das an. Es wird auch in der E-Mail nochmal darauf hingewiesen. Und das ist dann zum Beispiel der Impuls, sich einen Termin zu buchen. Viele suchen dann eher das persönliche Gespräch, wollen vielleicht nochmal oder wollen vielleicht ihre eigenen Fragen vorab klären. Die Eckdaten sind ja meistens schon gegeben. Die stehen auch in unserem Anfrageformular nochmal drin. Das heißt, so en Detail ist es für den Erstkontakt eigentlich gar nicht so wichtig, dieses PDF.
Dann gehen wir mal davon aus, ihr habt den erreicht oder er hat euch erreicht über eine Terminbuchung idealerweise. Und dann habt ihr die ersten 15, 20 Minuten miteinander gesprochen, das grundsätzlich abgeklopft. Wie geht es dann weiter, wenn am Ende dieser 20 Minuten der Kandidat, die Kandidatin, ja, die Tendenz hat zu, ja, lass uns gern weitermachen. Also zumindest nicht komplett Nein sagt.
Ja. Also wir versuchen natürlich immer eine, genau wie du eben sagtest, nicht komplett Nein sagt, möglichst eine Tendenz zu ermitteln, ob die Grundvoraussetzungen eben stimmen. Da gehen wir nochmal auf das ein, was wir auch in unserem Anfrageformular abfragen. Da gehen wir aber auch nochmal darauf ein oder vielleicht etwas konkreter auf die Punkte ein, ob vielleicht schon Erfahrungen mit der Selbstständigkeit da sind, für welche Region man sich interessiert. Das sind alles Punkte, die in diesem Gespräch anklingen können. Und wenn das eben alles passt, wenn sich dann letztendlich der Lead, der potenzielle Franchise-Partner vorstellen kann, dann mit uns weiterzumachen, dann geht es eben weiter. Aber dann geht es auch relativ schnell. Also wir buchen dann direkt einen Folgetermin. Das ist auch extrem wichtig, kann ich jetzt jedem sehr ans Herz legen, nie aus diesen Telefonaten rauszugehen, ohne einen Folgetermin vereinbart zu haben. Und was wir auch machen, um eben das Commitment, wie man so schön sagt, eben zu steigern, ist, dass wir sofort nach dem ersten Termin eine Verschwiegenheitserklärung mit dem Lead dann auch eingehen, weil wir im zweiten Termin schon sehr stark ins Detail gehen und über vertrauliche Informationen sprechen. Das heißt, diese Verschwiegenheitserklärung ist dann eben Grundvoraussetzung, um im Prozess weiterzumachen. Und das ist für uns ein weiteres Kriterium. Natürlich verpflichtet man sich zu nichts außer zur Verschwiegenheit, indem man diese Erklärung unterschreibt. Das ist für uns aber ein weiterer Faktor, um eben herauszufinden, wie stark möchte dieser Lead dann auch weitere Informationen erhalten. Und ja, ein weiterer Punkt, mit dem wir das überprüfen können.
Das ist interessant. Also würde ich sagen, das ist nach meiner Wahrnehmung fast etwas ungewöhnlich, das so früh schon zu machen mit der Verschwiegenheitserklärung nach einem 15-20-Minuten-Gespräch. Aber wo du das so beschreibst, kommt es mir gleichzeitig auch attraktiv vor für den Kandidaten, weil er sich auf das nächste Gespräch freuen kann, das nicht einfach nur so in der Oberfläche plätschern wird und so im Grunde nochmal eine Werbebroschüre wiedergeben wird, sondern dass er da exklusive, in Anführungsstrichen, VIP-Einblicke bekommen kann, wenn er einfach diesen einen Wisch unterschreibt, die Verschwiegenheitserklärung, ne? Dann hebt er sich ja auch schon zu einer besonderen Rolle hervor und bekommt ausgewählte Informationen, die nicht so frei verfügbar sind. Das könnte auch recht attraktiv und anziehend sein. Wie ist dein Gefühl zwischen im Spagat, wenn du so die verschiedenen Kandidaten vor Augen dir führst, im Spagat zwischen abschreckend, es wird zu schnell zu konkret, und anziehend, ich kriege Einblicke, die ich sonst nicht kriegen könnte, sehr früh schon?
Also das wirkt in der Regel nicht abschreckend. Das kommt ja immer darauf an, wie man es letztendlich dann auch verpackt. Und wir verpacken das eben so. Wir erklären noch mal ganz genau, was Hintergrund ist. Wir geben aber auch einen Vorgeschmack auf das nächste Gespräch, das, was du eben schon sagtest, dass natürlich da nicht nur an der Oberfläche sich bewegt wird, sondern dass wir tatsächlich ins Detail gehen. Wir gucken uns Zahlen, Abschlussquoten an, die man erreichen kann. Beispielsweise wir reden konkret über die Kosten. Wir teilen auch Erfahrungsberichte oder Beispiele anhand von bestehenden Partnern im Franchise-System, wie die so mit diesen Themen umgegangen sind, weil das ist natürlich alles unterschiedlich, je nachdem, wie viel Zeit man investiert, je nachdem, wie viel auch finanzielle Ressourcen man investiert, kann man schneller oder eben nicht so schnell erfolgreich werden. Und das sind alles Punkte, die wir eben nicht publik machen ohne eine Verschwiegenheitserklärung.
Ich gehe noch einen halben Schritt zurück. Diejenigen, die nach dem ersten Gespräch tendenziell eher zurückhaltend sind, nicht sofort den nächsten Schritt gehen. Macht ihr denen noch, mit denen noch etwas im Sinne von Lead Nurturing, diese Leads reifen zu lassen? Oder fliegen die bei euch raus?
Die fliegen nicht direkt raus bei uns. Die haben wir meistens auf so einer Warteliste. Ne? Lead Nurturing im klassischen Sinne machen wir nicht mit Kampagnen oder ähnlichem. Das ist aber auch eine Komponente, die sich noch dazu entwickeln kann in unserem Rekrutierungsprozess. Ist meines Erachtens aber auch teilweise zu unpersönlich. Wir versuchen dann tatsächlich auch einen konkreten Zeitpunkt ausfindig zu machen, wann wir nochmal ein Follow-up machen mit diesem möglichen Franchise-Partner, weil viele uns eben sagen, ich wollte mich jetzt erstmal informieren, aber ich kann mir das vielleicht in 3, 4 Monaten vorstellen. Dann machen wir nach 2 Monaten nochmal ein Follow-up und schauen, wie der Stand der Dinge ist. Und können dann tatsächlich auch durch diese Herangehensweise nochmal viele Leads auch zurückholen, die sich vielleicht sonst mit anderen Themen beschäftigt hätten. Ja, erfahrungsgemäß, wir gehen ja nicht so stark auf Masse, muss man sagen. Wir haben zwar viele Anfragen, aber die sind eben gut, halbwegs manuell noch zu handeln. Wenn wir jetzt sagen würden, wir würden mit Leadzahlen im Bereich von 200, 300 Leads die Woche arbeiten, dann würde ich da wahrscheinlich auch einen anderen Prozess vorschlagen, als den telefonischen Kontakt dann herzustellen. Aber für uns funktioniert das eben sehr gut.
Wo liegt ihr so ganz grob, wenn du irgendeinen Raum nennen möchtest?
Ja, wir generieren so um die 200 bis 300 Leads im Monat. Ja, dementsprechend pro Woche liegen wir dann so bei 50 Leads aufwärts.
Boah, das ist aber schon eine ganze Hausnummer, ne? Also 50 Personen bis zu 8 Mal anzurufen, zu versuchen, das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, natürlich. Also wir haben da auch die Rollen klar verteilt im Team und wir haben verschiedene Ansprechpartner für verschiedene Phasen in dem ganzen Prozess. Und das ist so ein klassisches, so ein Sales Development Representative nennt man den mittlerweile, der eben diese Qualifizierung vornimmt und der ist viel am Telefon und tut diese Dinge. Und in dem zweiten Schritt geht es dann eben ins Detail und der zweite Termin findet auch immer per Videotelefonat statt. Das heißt, das ist kein telefonischer Termin, das ist auch eine Voraussetzung bei uns. Uns ist es eben wichtig, den Kandidaten dann auch persönlich oder digital zumindest kennenzulernen und den meisten ist es eben auch wichtig. Deswegen ist es eigentlich mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, dass das dann per Videotelefonat auch stattfindet.
Und den zweiten Termin macht dann jemand anderes als der, der ganz am Anfang anruft.
In der Regel ja.
Okay, dann lass uns mal weitergehen im Prozess. Also der zweite Termin, wir haben Einblicke gekriegt in Zahlen, Daten, Fakten, in wirklich tiefere Systemeinblicke. Und dann wird wahrscheinlich auch wieder am Ende abgefragt, hast du Interesse, den Weg weiterzugehen und wann sollen wir das nächste Mal wieder miteinander sprechen?
Genau. Ich kann ja noch mal ein bisschen was zu dem zweiten Termin sagen. Das ist tatsächlich auch nicht ganz unwichtig. Wir schauen, dass wir auch Wiederholungen in dem ganzen Pitch, sag ich mal, in dem, was wir letztendlich den Kandidaten erzählen, dass wir da Wiederholungen drin haben, weil vielleicht kennt man es aus eigener Erfahrung, man kann jetzt die ganzen Informationen, die man so komprimiert in so einem Gespräch dann vielleicht auch erhält, nicht unbedingt alle behalten, auch wenn sie dann vielleicht nochmal in einer E-Mail oder in einem Infopaket drinstehen. Das heißt, es gibt häufig Wiederholungen. Wir beschreiben nochmal das Tätigkeitsumfeld ganz genau. Wir gehen auf die Verdienststruktur und auf die Kostenstruktur des Ganzen nochmal ganz genau ein. Und in einem großen Teil des Gesprächs gehen wir auch einen Evaluationsbogen durch mit dem Franchise-Partner. Und du hattest zu Anfang gefragt, ob wir einen Lebenslauf einfordern. Zu Anfang, das tun wir nicht. Das ist auch ganz bewusst so, weil wir noch so ein bisschen, also es ist zwar teilweise wie ein klassischer Bewerbungsprozess strukturiert, aber es ist ja zu großen Teilen auch noch ein Verkaufsprozess. Nach unserem Empfinden ist diese Verschwiegenheitserklärung, die wir am Anfang einfordern, teilweise nicht so eine große Hürde wie für die meisten Lebenslauf einzureichen, weil viele den einfach auch nicht so rumliegen haben und dementsprechend, man kann da viel drüber sprechen. Und um jetzt wieder den Bogen zu schlagen zu dem zweiten Gespräch und zu unserem Evaluationsbogen, das basiert letztendlich auf einem Scoring-System. Also wir haben Kriterien identifiziert, die Franchise-Partner erfüllen müssen, um erfolgreich zu sein. Und in diesem Evaluationsbogen, den wir eben mit jedem Kandidaten, der in das zweite Gespräch kommt, dann letztendlich durchgehen, erfassen wir für jede Frage einen Wert. Und letztendlich erreicht der Kandidat dann eine Gesamtpunktzahl. Und anhand dieser Gesamtpunktzahl identifizieren wir, ob das ein potenzieller Partner für uns sein kann oder nicht. Das heißt, es gibt auch in diesem Schritt, wenn das durch die Vorqualifizierung nicht schon identifiziert wurde, gibt es auch Kandidaten, die da natürlich von unserer Seite noch rausfallen, weil wir sagen, das passt einfach nicht von der Qualifikation.
Das Ergebnis habt ihr im Gespräch selber schon, ja?
Ja, genau.
Dann könnt ihr unmittelbares Feedback geben.
Genau, da können wir unmittelbares Feedback geben und das lässt sich auch schnell und einfach ermitteln. Und wir haben dafür tatsächlich sehr, sehr viel positives Feedback gekriegt. Viele Kandidaten haben zu uns gesagt, das haben sie noch nie gemacht in einem Bewerbungsprozess, auch wenn sie sich vielleicht schon bei anderen Franchises beworben haben, dass auf ihre eigene Qualifikation auch so en Detail eingegangen wurde und nicht nur vom Franchise-Geber quasi gesendet wird und erklärt wird, was sind die Anforderungen, was sind die Erwartungen. Das passiert natürlich auch in diesem Gespräch, aber es wird auch ganz viel von dem Kandidaten erwartet. Das ist ja auch eins unserer Kernthemen, eben transparent zu sein und eben auch transparent zu sein, wenn wir sagen, unserer Meinung nach passt es einfach nicht, weil du eben Qualifikation XY nicht mitbringst.
Magst du nochmal diesen, nennen wir es mal Test oder wie hast du es gerade bezeichnet?
Ist so ein Evaluationsbogen, nennen wir das, genau.
Magst du das mal nochmal grob inhaltlich beschreiben? Was klopft ihr da ab? Weil das scheint ja ein interessanter Kniff zu sein.
Ja, das machen wir auch noch gar nicht so lange. Das hat sich so im letzten halben Jahr etabliert, dass wir so eine Light-Version, die wir dann immer weiter verfeinert haben. Also was wir tatsächlich machen, wir gucken uns sehr genau an, welche Partner sind eben erfolgreich in unserem System und was bringen die für Kriterien mit. Und diese Kriterien, also es ist ein Arbeitsdokument letztendlich, was dynamisch ist, was wir auch immer wieder anpassen, wenn wir sehen, da gibt es ein Kriterium, was unserer Meinung nach ein Erfolgskriterium ist, um eben erfolgreich zu sein in diesem System. Das fließt dann wiederum mit in diesen Evaluationsbogen ein. Da geht es erstmal los mit dem Thema, wie stellst du dir das Setup vor? Ne? Bist du bereit, mit einer juristischen Person oder beispielsweise eine UG oder eine GmbH oder ähnliches zu gründen dafür? Bist du bereit, diesen Kapitalinvest zu bringen? Bist du bereit, wir sagen zwar Teilzeit- und Vollzeitmodell, aber das bedeutet nicht, dass man mit 5 Stunden die Woche hinkommt, sondern das bedeutet, dass man eben mindestens für eine Teilzeitstelle auch die Stunden investieren muss. Und das wird eben auch nochmal konkret abgefragt. Das ist so Es ist so ein großer Teil, dann geht es aber auch nochmal auf die Qualifikationen. Hat jemand Erfahrung in der Selbstständigkeit oder inwieweit hat die Person sich damit auseinandergesetzt? Das heißt, es ist so ein bisschen wie eine Interviewfrage, um herauszufinden, hat jemand sich damit ernsthaft beschäftigt oder ist es gerade noch eine Idee, die entsteht? Genauso ist es eben mit dem Thema Vertriebserfahrung. Wie viel Erfahrung bringe ich in dem Bereich mit? Habe ich schon mal KPI-basiert gearbeitet? Wie strukturiere ich meinen Verkaufsprozess? Ist es für mich wichtig, beispielsweise das, was ich eben auch sagte, regelmäßige Follow-ups zu machen? Habe ich schon mal nach einem Prozess gearbeitet, wie wir ihn tun, wo man eben Leads bearbeitet und kann man sich da selbst strukturieren? Und das sind, sag ich mal, Punkte, die eher auf die Grundvoraussetzungen und die Qualifikation des Partners eingehen. Dann gibt es aber auch noch eine Sektion, wo wir nochmal auf das Wertesystem eingehen, was wir eigentlich, was wir haben und ob der Partner auch von seinen Werten und Vorstellungen eben zu uns passt. Natürlich wollen wir auch verkaufen, aber wir sind keine klassische Vertriebsmaschinerie, wo wir auf Biegen und Brechen Betreuungskräfte vermitteln, sondern bei uns steht eben Nachhaltigkeit im Fokus, eine langfristige Betreuung und das sind eben auch Kriterien, die womit sich ein Partner dann potenziell identifizieren muss.
Was, glaube ich, bei euch eine besonders wichtige Herausforderung auch ist, weil ja der Eintritt so niedrigschwellig ist, ne, dass man diejenigen mit einem A, hohen Commitment, aber B, auch mit der Gesamteinstellung der Vision, der Values, der Werte und so weiter, dass das wirklich passend ist, dass der auch am Ball bleibt, ne? Weil wenn ich am Anfang nicht allzu viel investieren muss und alles andere recht unkompliziert geht, vermeintlich, kann ich auch leichter wieder abspringen nach hinten raus, wenn ich nicht vorher genau abgeklopft habe, ob dieser Kandidat wirklich gut passend ist. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Merkmal, um hinterher die Ausfallquote nicht zu hoch werden zu lassen.
Absolut. Es sind auch Themen wie, wie schätze ich meine Resilienz ein? Kann ich mit Familien sprechen, die vielleicht Schicksale haben, die jetzt nicht ganz einfach sind und ist es für mich okay und lasse ich das letztendlich dann außen vor, lasse das vielleicht ein Stück weit an mir abprallen oder investiere ich mich da persönlich zu stark rein, um diese Kriterien eben auch, das hat man bei anderen Produkten nicht, bei uns hat man das aber eben sehr stark und damit muss man sich auch wohlfühlen dann als Franchise-Partner.
Arbeitet ihr auch richtig mit Persönlichkeitstests? Also irgendeinem dieser großen klassischen Tests?
Das machen wir aktuell nicht, nee. Dafür, also über diese Fragen lässt sich eigentlich schon ganz gut rausfinden, ist es jemandem wichtig oder hat es einen Stellenwert in dem Ganzen oder eben nicht? Und dann sortieren sich meistens die Kandidaten und Kandidatinnen dann auch selber aus, wenn das der Fall sein sollte. Hatten wir bis jetzt eigentlich nicht, muss man sagen. Also das spricht aber auch dafür, dass wir in dem Rekrutierungsprozess am Anfang des Funnels eben auch die entsprechenden Anforderungen darstellen, die richtigen Hebel bedienen, genau.
Im Anbetracht der Zeit gehen wir mal weiter. Ich würde gerne noch tiefer in diesen Evaluierungsbogen reingehen, aber wer da Interesse hat, kann natürlich auch mit dir direkt ins Gespräch gehen, ne? Also da kann man ja dich über LinkedIn oder E-Mail oder so, über Marta kann man dich finden und kontaktieren, gehe ich mal von aus.
So, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, an dieser Stelle unterbreche ich für diese Woche. Der zweite Teil meines Gesprächs mit Jakob, der folgt dann in der nächsten Episode. Und für den Moment sage ich, danke Jakob für die tollen Einblicke. Ich nehme einiges mit, zum Beispiel einen strikten Funnel am Anfang mit K.O.-Kriterien, eine konsequente Kontaktaufnahme innerhalb von 2 Wochen. Ich nehme mit eine Vertraulichkeitserklärung schon vor dem Zweitgespräch und einen ausgetüftelten Evaluierungsbogen, der wie so ein Scoring-Modell funktioniert. Ja, und ich hoffe, ich glaube, für euch war auch eine Perle bis hierhin mit dabei. Weiter geht's dann mit nochmal etwa 30 Minuten in der nächsten Episode. Und bis dahin sage ich tschüss, macht es gut, wir hören uns.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.